Das ist gewünscht und vorher ist so blieb. Beides ist einfach immer, dass ich es getan habe. Aber ich bin einfach unaufgeregt. Das ganze Leben mit bei diesem Lied fließt auch und mit meinen 71er Jahren bin ich schon langsam am Fliegen. Also keine Durchschlusspanik, aber doch schon mehr dran als noch vor 71 Jahren. Ja. Und das ist das Wunderschöne mit Jesus. Und darum diese Freude, die ich jetzt mit praktisch im 48. Glaubensjahr, 48 Jahre alt, und zur Ehre Gottes sei es gesagt, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Trockenzeiten, Dürrezeiten und es gibt nur Frühling und Hochsommer und all das, aber im Wesentlichen war es doch eine gerade Linie mit Jesus, denn er ist unverändert, gestern, heute und in alle Ewigkeit dasselbe. Und ja, ich kann einfach sagen, wunderschön. Wunderschön mit Jesus. Und in dem anderen Lied haben wir gesagt, 10.000 Jahre. Und wenn ich 10.000 Jahre, dann werde ich immer noch loben. Und einfach herrlich. Ich habe da ein Gedicht, das ist ein Lied, das kennt Sie eine sicher alle, oder ein Gedicht. Das ist immer so meine Frage in all den Jahren. Hingabe an Jesus, dass er alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade bleibe, ob sein Heiliger Geist mich treibe, ob ich folge, wie er führt, ob ich recht in Jesus lebe und als eine lebendige Rebe Kraft und Saft stets aus ihm ziehe. Ob ich Jesu Liebe reize, ob ich im Kummer mich zum Kreuze und in seine Arme fliehe. Ob mein Jesus, wo ich gehe, wo ich sitze, wo ich stehe, mir stets vor den Augen schwebt. Ob er mir im Herzen liegt. Ob mein Glaub die Welt besieget und sein Leben mich belebt. Ob mir Christus alles werde, ob mich eitel Lust vererbe, nicht ums stille selig sein und den Genuss der Gnade bringe, ob ich immer trachte, bringe, Jesu Eigentum zu sein. Im Kurier sei der große Überschrift das neue Leben des Hermann Mayer. Und ich habe mit diesem gelesen, aber doch das neue Leben, das ich auch, okay, Skifahrer und jetzt neu das Neubauer, neue Leben. Wirklich neues Leben nur mit Jesus. Und wenn das unser Gebet ist, Tag aus, Tag ein, dass er alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr Jesus in mir regiert, ob er aus mir sichtbar wird, mehr und mehr und mehr. Und diese Freude, die möchte ich euch heute Morgen einfach weitergeben. Ihr seid die Opfer meiner Freude. Weil ich einfach so begeistert bin mit diesem Leben, mit dem wundervollen Herrn Jesus. Und so möchte ich über die Biografie eines Mannes aus dem Lukas-Evangelium heute uns lesen, der nur einmal vorkommt in der ganzen Bibel. Einmal kommt er nur vor. Das ist einer der Brüder, wenn ich mal in dem Himmel in der Herrlichkeit bin, den werde ich besonders suchen und umarmen und drücken und abkusseln wahrscheinlich. Weil er mal so ein Vorbild ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Deutschland gibt es immer jedes Jahr ein Unwort. Bei uns ja auch das Wort des Jahres oder das Unwort des Jahres. Und das Unwort des Deutschen, Unwort des Jahres ist das Wort Gutmensch. Gutmensch hat es auch erwähnt dazu. Und ich meine, Gutmensch, was stellt man sich da darunter vor? Ich weiß natürlich, manche, die sich sehr gut vorkommen und auf andere runterschauen, denken, sie sind die Gutmenschen. Und die nichts tun, die kritisieren wieder die Gutmenschen, als Gutmenschen. Und eigentlich genau genommen ist falsch und verkehrt, denn kein Mensch ist gut, wenn man will sagt, keiner ist gut, kein einziger. Keiner ist ein Gutmensch. Und der, den wir uns heute anschauen wollen, das war auch kein Gutmensch. Überhaupt nicht. Und er hat es gewusst, dass eigentlich sein Leben, so wie es ist, kein Gutes ist. Und dieser eine ist der Zachäus. Lukas Kapitel 19. Der Zachäus, ihr wisst die Verse. Lukas 19, die Stelle von Zachäus, dem Oberzöllner. Und er ging hinein, nämlich Jesus, er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und der war ein Oberzöllner, und er war reich. und versuchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er, Jesus, sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab, und er nahm ihn auf mit Freuden, und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Zachäus, ein Oberzöllner, ihr wisst das alle ganz genau, das System damals bei den Römern, die haben einfach die Zoll verpachtet, an Zollpächter, haben einfach einen bestimmten Betrag gekriegt, und dann hat es da so verschiedene Ober- und Unter-Mittel-Zöllner gegeben, und jeder hat immer so in, zumindest in Wien, ich sag, mitgeschnitten dabei. Jeder wollte sein Revers haben dabei. Und dabei ist wer auf der Strecke geblieben, wie immer wir, die Konsumenten. Wir haben das Zeug dann, also die braucht damals. Und auch so der Zachäus, der hat da mitgeschnitten, hat die Leute erpresst und was auch immer. Und da steht, er war reich, er war sehr, sehr reich. Aber er hat genau gewusst, das macht ihn nicht glücklich, und er ist nicht in Ordnung. Er ist kein guter Mensch, auf keinen Fall ein guter Mensch. Er braucht Gott, er braucht Jesus, er sucht ihn, Jesus zu sehen. Der Zachäus, er sucht ihn, Jesus zu sehen. Und das ist so der Glaube, wenn jemand wirklich will, wenn jemand wirklich Gott sucht, wenn er wirklich merkt, er ist verloren, er ist leer, er hat eigentlich nichts, was ist der Sinn des Lebens. Wenn jemand wirklich dieses Verlangen hat, dann wird er Gott auch finden, dann lässt sich Gott auch finden. Das ist einfach so richtig schön, da gibt es dann einen Schnittpunkt. Hier in der Stelle heißt es ja, dann später sagt er zum Zachäus: Ich muss in deinem Haus einkehren. Und bei der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes Evangelium, Kapitel 4, da steht auch, Jesus musste durch Samarien auf Jerusalem. Er musste. Er musste nicht, Rede von müssen. Da wäre über Jordan oben, und viele fromme Juden, Gutmenschen, Juden, sind oben gegangen über den Jordan, damit sie nicht durch dieses Mischvolk der Samariter durch müssen. Aber Jesus musste durch. Und da sagt er zum Zachäus: Ich muss heute bei dir sein. Das sind die Schnittpunkte. Jesus muss dort, und da ist der Zachäus, der muss Gott finden. Er weiß noch nicht wie, wo, wann, was, hat kein Seminar gemacht, wie das funktionieren könnte. Aber er muss, und da gibt es den Schnittpunkt. Und dann treffen die einander. Ich denke jetzt gerade an meine mütterliche Oma. Übrigens, meine Frau ist in Marietje zu Hause geblieben, sie hat in der Nacht ein bisschen Fieber gehabt und ist dann schlapp und kaputt. Und jetzt an der Stelle, wenn ich wieder Geschichten erzähle, würde sie die Augen verdrängen, weil es dann immer gefährlich wird und die Uhr auch bei euch immer in eine Richtung geht. Aber das sage ich trotzdem. Meine mütterliche Großmutter war eine begnadete Köchin, und besonders mit Mehlspeisen. Und wenn meine Eltern auf Urlaub waren, dann ging es mal bei ihr im Großquartier. Und dann hat sie aus mir immer, also aus einer dünnen Herrin, hat sie versucht, mir was anzufuttern. Ist ihr nicht gelungen, aber sie hat es versucht. Und dann hat sie Palatschinken gemacht in Zürich. Aber ihr Name, ich habe nicht gewusst, und jetzt haben wir jetzt mit Palatschinken gemerkt. Parade, so ist es. Aber Palatschinken hat sie gemacht, da konnte man dort sehen, so dünn. Also es war einfach großartig. Und wenn ich da so 10 so Palatschinken schon gegessen habe, und dann hat die Oma schon die Hälfte oder 12. auf der Schaufel gehabt, und jetzt hat Oma: Ich kann nicht. Ich kann diese Weisheit. Ich kann nicht heißt, ich will nicht. Patsch, war die zwölfte Arche am Tellertau. Ich kann nicht, ich will nicht. Irgendwo habe ich mir das mein Leben lang gemerkt, diesen Spruch von der Oma Strasser. Ich kann nicht, ich will nicht wirklich. Aber der Tachios, der wollte. Der wollte und darum hat er auch keine Mühen gescheut, Jesus zu sehen. Und es soll auch in unserem Leben so sein. Drum am Beginn dieses Gedicht, das mich immer wieder bewegt, ich darf Jesus. Und ohne ihn ist es leer. Ohne Gottes Wort ist mein Leben leer. Wo habe ich Orientierung? Wo hätte ich in diesem letzten Lauf der 40 Jahre Orientierung? Für die Schule, ich habe jetzt mal wieder zurückgeschaut. Ich durfte die Matura machen, ich durfte ein Jugendstudium machen, ich durfte das Richteramt zum Wärter jahrelang wirken und ich durfte dann sogar Richter werden und jahrzehntelang bei der Justiz und ich durfte eine Frau kriegen, eine wunderbare Frau, die Lehrer mit W. Könnt ihr bestätigen, ne? Ja, okay. Die Lehrer und drei Kinder und drei ganz herrliche Schwiegerkinder und wer von den Enkeln, von den fünf Enkeln gar nicht zu reden könnte, heuer Ende des Jahres der sechste vielleicht dazukommen. Was auch immer, ich kann nur sagen, ja, es ist Gnade, ich gar nichts, was kann ich, was so wieder. Ich habe schon beigetragen, also bei jedem Kind und auch bei jedem Enkel habe ich gesagt, ohne mich wäre es nicht auch das schon. Also da habe ich das auch schon beigetragen. Aber auch als gut Mensch, was. Sicher nicht. Die Dora Rappert, eine Gelegenheit wollte man die das war die Tochter von dem Bischof von Jerusalem im 19. Jahrhundert, also oder um die Jahrhundertwende, also schon eine Weile her, die hat ja gesagt, in der göttlichen Arithmetik muss man ein Null geworden sein, um dann in der Verbindung mit der großen Eins etwas zu werden. Es gilt, das eigene Nichts und auch das göttliche Alles zu erkennen. Dieses Ich bin nichts, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Und dann auch zu erkennen, ich habe in Jesus Alles. Ich bin in Jesus ein Gotteskind, ein Königskind, ein Erbe, ein alles, was da drinnen steht im Wort Gottes, was ich bin. Ich kann nichts, sagt auch der Paulus, nichts, nichts. Und dann sagt er wieder, und Jesus sagt es auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mir die Kraft gibt. Jesus, so ist es. Und der Zachäus, der Einfluss, er wollte zu Jesus, unbedingt. Das ist dieses Drängen und dieses Verlangen. Komm zu Jesus. Genauso wunderschön. Aber zurück bitte, verwundert stark, ein Sünder verloren wegen Schirms. Genau das ist das Null, die göttliche Arithmetik, das Null werden, das Null. Und dann komm zu Jesus. Es ist so herrlich. Wunderschön. Ich höre schon auf, sonst hebe ich dann noch irgendwann ab und dann glaubt ihr, ich bin ein extremer Charismatiker. Bin ich aber eigentlich genau genommen nicht. Charismatiker schon, aber nicht ein extremer. Ein gesunder, mittelmaß Charismatiker. So, jetzt haben wir es. So. Jesus, ja, zu Jesus kommen, den Schnittpunkt zu suchen. Und da ist ein Hindernis dazwischen, sagt unser Text, nämlich die Volksmenge. Da ist die Menge der vielen gut und weniger gut Menschen, die Volksmenge, die da um Jesus rumsteht, wie ein Mann wie eine Mauer. Und er kommt nicht hin, er kommt nicht durch. Das ist so ein bisschen am Rande. Immer die Bitte, Herr, dass ich nicht einer von diesen Mauermenschen bin und anderen den Weg versperrt zu Jesus, sondern im Gegenteil, aufmachen, damit sie zu Jesus finden können. Diese Volksmenge der Gerechten, die er dann später wieder im Haus ist, murren, eigentlich ist es ein Durcheinandermurren, dieses Wort hier steht da, Durcheinandermurren, diese Volksmenge, die abhält und die dann immer nur alles besser weiß, dann zu der Menge möchte ich nicht gehören, die dort sie murren, es eingekehrt bei einem sündigen Menschen, wie kann man nur sich nicht an an alle der anderen zu richten. Es ist gut, offen zu sein für Kritik, offen zu sein für Verbesserungsvorschläge, offen zu sein bis ans Lebensende, kann man immer wieder noch dazu lernen. Aber dieses zynische, sarkastische Fehlersuchen unter Christen, das ist etwas Schreckliches. Denn jeder muss ja, wenn er mit dem Finger zeigt, wissen, dass er weit zurückschauen und dass ich selber ja jeden Augenblick und jeden Tag die Liebe und die Gnade unseres wunderbaren Herrn und Heilands braucht. Nun, dass die Volksmenge ihn da blockiert, da kommt er nicht hinter Zerbeus. Aber er will, nicht so, er kann nicht, er will zu Jesus kommen, also macht er Umweg und läuft als Lein, dafür hat er noch flinkere Füße, und läuft und steigt auf diesen Maulbeer-Feigenbaum, der schon mal nicht selber weiß, wie die ausschauen. Bei Caesarea, da gibt es so einen Baum, der wird bis zu 12, 13, 14, 15 Meter hoch, mit breit ausladenden Zweigen. Und da geht er dann auf und dann geht er da hinüber. Ich kann mir das so vorstellen, in der Sonntagsschule, als Sonntagsschullehrer kann man das so anschaulich erzählen, auf dem Maulbeerbaum. Und dann geht er, da schaut er, dass er überhaupt nicht mit dem Ast und dann ist er endlich über den Weg und da wartet er auf Jesus. Keine Mühe gescheit. Er muss einfach zu Jesus, er muss ihn sehen und sehen, was da geschieht. Er weiß gar nicht, was geschieht. Und liebe Schwestern, liebe Freunde, wir wissen auch nicht, wie uns geschehen ist. Also ich weiß nicht, warum ich 1967 den Impuls hatte, mir die Bibel meiner Mutter zu schnappen, wie sie nicht zu Hause war, einfach mal hinzugehen und ihre Bibel zu nehmen und noch nie in der Hand gehabt und einmal aufzuschlagen und dann zu lesen und das Neue Testament, Matthäus und so weiter. Warum das Liebesgeschenk, weiß ich, aus der Bibel, der Heilige Geist Gottes, der hat mich da geführt und mich direkt, hat mich gedrängt. Ich hätte auch Nein sagen können, ganz klar. Aber das fängt einfach, was schauen wir mal rein, was in diesem alten Bibel drinnen steht, wo ich immer gesagt habe, das geht niemand mehr, das ist von überall gestern und ich kann nur dauernd da in diesem Buch lesen und dann plötzlich sind diese Worte lebendig geworden, ein lebendiges Reden, so wie einer mit mir redet gegenüber. Und mit mir redet und durfte dann durch dieses Lesen Jesus finden, natürlich auch das lebendige, kraftvolle Zeugnis meiner Mutter, die jahrelang geweint hat, auch über die Sturheit von ihrem Mann und von ihrem Sohn. Mein Papa ist dann 3 Wochen vor dem Sterben dann zum Glauben gekommen und der hat noch länger Widerstand geleistet, allerdings die Liebe, die treuherzige Liebe und der Glaube der Enkel, die haben an ihm schon hart geknabbert, also da an dem Widerstand von ihm. Aber auch er dürfte schon in der Herrlichkeit sein. Nun, jetzt hängt der Zachäus dort oben auf dem Baum und Jesus kommt und ist umgeben und wird bedrängt. Die Situation kennen wir ja schon. Die Stelle von Jairus, dem Synagogenvorsteher, der da zu dem todkranken Kind gerufen wird, wo es am Weg dann heißt, passt deine Kinder, die ist schon gestorben. Und Jesus sagt, passt euch nicht einlochen, kommt mit, wer geht da jetzt hin? Und da ist diese blutflüssige Frau, die kommt alle dran, weil auch wieder diese Volksmenge da drumherum steht. Aber irgendwie riecht es noch den Zipfel, die Gaspe an dem Kleider vom Herrn Jesus und wird dann frei von dieser schrecklichen Krankheit. Diese Menge, die da so drumherum steht, die Menge selbstgerechte Leute und Allwisser. Heute würde man ja vielleicht, das ist wieder Frechheit natürlich, statt Schriftgelehrten Pharisäern würde man vielleicht Banker und VW-Manager sagen, übersetzen, damit man sie auch versteht, wer da gemeint ist. Die also den Weg versperren, mein Jairus war es auch so. Wenn wir das Umfeld des Textes uns anschauen, hier im Lukas Kapitel 18, da gibt es ein paar so Situationen. Da ist im 18. Kapitel das Gleichnis, das Jesus sagt, vom Pharisäer und vom Zöllner. Da ist der Pharisäer, der da in seiner ganzen Größe da in den Tempel hineingeht und dem lieben Gott aufzählt, weil der manchmal schon vergesslich ist, dem aufzählt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen oder wie dieser Zöllner. KwaZulu-Natal, sitzt einmal in der Woche, ich verzehnte alles und was ich tue und eigentlich müsstest du, mein lieber Gott, jetzt um ein Hals fallen, dass es solche guten Menschen noch auf der Welt gibt. Und dann ist auf der anderen Seite der Zöllner, der gar nicht aufschauen möchte und nur sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und so diese Situation, die null, die allmatische, göttliche Arithmetik. War das jetzt? Ja, jetzt Arithmetik, Hysterie, das nicht, ich bin sein Sünder, ich traue mir nicht mal aufschauen. Dann ist der Vorgleich, der Reiche, der begegnet eben auch im 18. Kapitel mit dem Reichen, mit diesem Angesehenen, vom hohen Gott, der angesehene Reiche, der sehr, sehr reich ist und zu Jesus kommt, auch wieder, er kommt zu Jesus und ihn fragt, was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu ererben, und Jesus hat einige Gebote, und dann sagt der junge Mann, habe ich teuerst gehalten von der Jugend an, habe mich zusammengerissen, habe ich teuerst gehalten. Dann sagt Jesus, eines fehlt dir. Ja, jetzt schau da an, habe ich irgendwo ein Gesetz rein vergessen, übersehen, habe ich doch nicht vielleicht doch nicht eins fehlt dir. Und dann sagt Jesus, so ganz, ganz, ja, unbegreiflich. Du bist reich, gib dein Reichtum her. Dein Vertrauen, das auf den Reichtum gesetzt ist, gib's weg. Vertrau einfach Gott. Gott gibt dir all das, was du wirklich brauchst, gib's her. Und der reiche Jüngling, der geht betrübt, trägt den er war sehr reich. Ganz anders, der Matthäus. Sehen wir jetzt aus der Reaktion heraus in der Begegnung mit Jesus. Übrigens am Ende, nur kurz Achtung, dann nochmal der Blinde in Jericho, der ist am Rand und ruft den Messias, ruft, und die Menge, wieder mal die Volksmenge, will ihn zum Schweigen bringen, schweig, und je mehr die sagen, schweigt, desto lauter brüllt er. Und Jesus macht diesen Blinden wieder sehend in der Stille. Nun, jetzt sind wir wieder bei unserem lieben Zachäus, bei meinem lieben Freund, auch eurem Freund und Bruder Zachäus. Jesus sagt zu ihm, ich muss in deinem Haus bleiben, komm runter, ich muss in deinem Haus einkehren. Wir wohnen im 14. Bezirk in Benzing in Wien und wir haben gegenüber beim Friedhof und am Tal. Das ist immer gut, manche sagen, Friedhof, Blick auf den Friedhof, ist das wirklich so grandios? Also, ich finde es toll, weil immer sieht, ja, das ist zum Leben gehört der Tod dazu, und ich habe das ewige Leben durch Jesus. Aber durch Jesus habe ich Eiers und ich brauche den Tod nicht fürchten. Ich fürchte mir die Chance, Sichtung, schwere Krankheit, also das ist schon etwas, was ein bisschen beklommen macht. Das war wieder wohl falsch. Ja, irgendwie. Das Herz beginnt, bekommen macht, aber nicht dort selber, da weiß ich, ach, da sind wir, da bin ich ja bei Jesus, und Paulus sagt, ich habe Angst im Philipperbrief, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll, ich habe jetzt Jesus gefunden, ich möchte eigentlich auf der Stelle sterben, um bei Jesus zu sein, und dann habe ich aber gelernt, Gott hat eine Aufgabe für mich, ich muss noch da bleiben, um das zu tun, was Gott haben möchte. Aber die Angst ist eigentlich nimmer mehr da. Das ist diese Sicherheit, diese Gewissheit, diese wirkliche Gewissheit. Mir kann in dem Sinn nichts passieren, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Nun, jetzt habe ich von dem Park erzählt. Das ist im Friedhof drin, eine ganze Eichhörnchenfamilie auf. Und hin und wieder kommen die über die Mauer drüber und dann in den Park rüber, und wenn ich rausschaue und die sehe dann noch den Baum, und das ist so ganz, ganz herrlich. Aber ein Prinzip habe ich gelernt. Ich habe noch nie, ihr vielleicht schon, oder in Schönbrunn im Schlosspark, ich habe noch nie ein Eichhörnchen so richtig andächtig dahin schreiten gesehen. Das ist so ein Eichhörnchen, aber kein Schreiten gesehen. Die Schuren, also die Rennen. Zwei Eichhörnchen habe ich beobachtet um den Baum herum, die haben sich verfolgt, um den Baum herum und wieder hinauf und nach rechts und nach links. Ich sehe dann immer in den Bäumen, wenn die Höhe auf, in, in totaler Panik. Der Punkt eben war, da hängt jetzt ein Weichhörnchen durch und hätte sich wer kann. Und so ist es jetzt hier bei dem Zachäus. Er schlägt eilend herunter. Er überlegt nicht erst lang, das ist ja Blödsinn, da kennt ihr bei mir irgendwie jetzt. Und wer weiß, was da jetzt geschieht. Eilend, stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und wenn wir vielleicht sagen, mit Jesus in dieser Zeit, in der wir leben, sich zu Christus zu bekennen, das ist ja gar nicht modern und eigentlich überhaupt nicht, das ist sogar gefährlich. Wie soll ich? Ach, jetzt erst recht. Und jetzt erst recht, eilend. Die Esther, als Buch Esther, als es darum ging, auch damals war das schon, das wollte Juden auszurotten. Und die Esther sollte zum König gehen. Und wenn sie nicht berufen wird, dann ist die Gefahr, dass sie die Todesstrafe erleidet. Und dann hat die Esther gesagt, komm ich um. Und jetzt erst recht zu Jesus zu bekommen. Was habe ich denn da? Ja, na, das habe ich recht gern so, dieses Zeichen da, die Erdkugel und die Bibel und das Kreuz. Da fragen oft Menschen dann und da kann man das Evangelium so sagen. Und jetzt erst recht, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er gibt wirklich das Leben. Nun, also er schult unter eilends weg nach Hause und Jesus kehrt bei ihm ein. Und hat mit ihm Gemeinschaft und seinem Haus ist, steht hier Heil widerfahren, Heil, Heilung, Rettung, Rettung widerfahren. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Und es ist heute der rechte Zeitpunkt, jetzt ist der rechte Zeitpunkt. Wenn wir Jesus noch nicht in unserem Herzen haben, heute, jetzt ist es so. Im Hebräerbrief, irgendwo da hinten, Hebräer 3 und auch 4 steht, der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, ist der richtige Zeitpunkt. In Kapitel 4 steht es dann noch einmal. Heute sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht heute, jetzt. Das ist auch für mich als Gottes Kind, für uns, heute ist der Augenblick. Wenn ich unzufrieden bin über mein Leben, wenn ich irgendwie denke, dauernd voll auf die Nase, eigentlich nach so vielen Jahrzehnten, müsste ich ja zu 99,99 periodisch perfekt sein und vollkommen sein. Und dann merke ich aber, das ist es aber leider nicht. Das passiert immer noch. Wir sind ja bei den Patriarchas jetzt die Tage und wenn wir dort sind und wir schauen uns die Nachrichten an, Frenke und ich, wir sind Weltmeister im Kommentieren und dann sagen die beiden Damen immer, man hört nichts, man hört überhaupt nichts, weil man nur ihre Quatscherei hört und alle Kommentare hört. Aber Kommentieren, ja, entrüste dich nicht. Da habe ich der Lilie einmal gesagt, da gibt es einen Psalm, ich glaube 34 gewusst, da steht, entrüste dich nicht. Und das ist dann, wenn man das wieder durchkommt vom Hintergrund, die Lilie entrüste dich nicht, mit den eigenen Worten gestraft, ja, kann man sagen. Entrüste dich nicht. Das ist eine gute Lektion, die man da lernen muss nicht. Entrüste dich nicht. Merk doch, du brauchst den Herrn. Und heute ist der richtige Zeitpunkt. Heute auch als Gottes Kind zu sagen, Herr, bitte füll du mich. Wie sagt das Gebet? Füll du mich, dass du in mir regierst. Ob der Herr in mir regiert. Das gilt für Menschen, die Jesus schon lange kennen und das für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Heute, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Heil, die Rettung anzunehmen. ich auch ganz schnell Schluss sage, wir kommen doch zum letzten Vers und zu dem wirklich Entscheidenden. Jesus sagt, warum er gekommen ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Ich muss natürlich bekennen, dass ich verloren bin, dass ich nichts zu bringen habe. Alles Herr bist du, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Jesus selber sagt, ich bin gekommen, im Johannes Evangelium Kapitel 10, mit dem Bild von der Herde, vom guten Hirten, wo er sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, dass meine Schafe das Leben haben sollen. Wirkliches Leben. Das Leben in seiner Fülle, kein herrliches Leben, sondern ein Leben der Fülle, der Erfüllung, des Erfülltseins. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben sollen. Oder Lukas 5 hat mir aufgeschrieben, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen. Zum Umkehr vom eigenen Weg, vom Weg in der eigenen Kraft, in eigener Weisheit. Umkehren, eben die berühmte Null, Null werden, damit in der Begegnung mit Gott etwas wird daraus. Ich bin gekommen, hier zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist ein verlorener Sohn, fällt uns da dann sofort ein Gott, der dann auf den verlorenen Sohn wartet und nicht nur wartet und stehen bleibt und wartet, dass er sich endlich entschuldigt, sondern der den verlorenen, zerlumpten, verdreckten, stinkenden Sohn entgegenlauft und ihn umarmt. So ist Gott, so ist Gottes Liebe. Johannes Kapitel 12, wer bin gekommen, dass wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und die Welt wird immer finster und ein Leben ohne Gott wird ganz, ganz schattenduster. Und mehr dreht sich alles zusammen mit einer rasenden Geschwindigkeit. Ich bin gekommen, dass sie nicht in der Finsternis bleiben, sondern bei dem sind Jesus, der sagt, ich bin das Licht, ich bin das Licht der Welt. Es ist so wunderbar und wunderschön. Ich werde einfach hier ganz schnell aufhören und hier von da oben verschwinden und einfach wieder Danke sagen, Herr, wie groß bist du? Wir dürfen kommen, wir dürfen auch jetzt kommen. Es ist noch Zeit zu kommen. Es ist herrlich, zu dir kommen zu dürfen. Und wenn es 10.000 Jahre um die Ewigkeit ist, es ist herrlich, zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben zu dürfen. Amen.